Sehr schönen guten Morgen, Frau Dr. Kitsch. Herzlich willkommen zu unserem Podcast-Format. Ja, vielleicht ganz kurz in den Raum der Hörer. Ich sitze heute Morgen zusammen in der Stückmann-Lounge mit Frau Dr. Anne Kitsch. In meiner Wahrnehmung Expertin für Unternehmenskultur, wahrscheinlich nicht nur in Ostwestfalen, aber insbesondere in Ostwestfalen, mit tiefen Einblicken in die ostwestfälische Unternehmer- und Unternehmenskultur. Aber Frau Dr. Kitsch, vielleicht einfach noch ein paar Worte an den Hörerkreis zu Ihrer Person. Vielleicht auch ein paar Dinge, die ich noch nicht kenne.
Ja, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Das ist für mich besonders spannend, weil ich ja zum 75-jährigen Jubiläum von Stückmann das Buch schreiben durfte. Das ist jetzt schon 18 Jahre her, habe ich mir heute Morgen nochmal klar gemacht. Ja, ich bin Autorin und Beraterin für Unternehmenskultur. Und ich bin jetzt fast seit 25 Jahren selbstständig für Familienunternehmen. Sie sagten es ganz besonders hier der Region, aber auch bundesweit. Und bekomme natürlich über diese vielen Jahre sehr viel Entwicklung, wirtschaftlich, politisch, gesellschaftlich. Und gerade stecken wir ja mittendrin in diesen drei, sag ich mal, Kräften, was gesellschaftlich passiert, wirtschaftlich und politisch. Und ich habe mir vorgenommen, heute in dem Podcast zum Thema Unternehmenskultur so über drei Beobachtungen zu sprechen, die ich in Familienunternehmen mache, gerade in dieser nicht ganz einfachen, herausfordernden Zeit. Und da können wir gleich mal schauen.
Ja, da bin ich schon ganz gespannt. Genau, als wir uns verabredet hatten zu diesem Podcast und als die Idee entstanden ist, wurde schnell klar, das Thema Unternehmenskultur, Unternehmenskultur im Wandel. Was sind Ihre Beobachtungen? Was ist das, was wir, die wir ja eher über die Zahlen kommen, weniger über die Emotionen, vielleicht auch dann da feststellen? Und ich habe mal im Vorfeld, wie man das heute so macht, die künstliche Intelligenz befragt, Unterschiede der Unternehmenskultur oder wie sie sich verändert in den letzten 30 Jahren. Und die künstliche Intelligenz sagt, die wesentlichen Unterschiede sind sowas wie geht man mit Flexibilität, Work-Life-Balance um? Das war sicherlich vor 30 Jahren ein anderes Herangehen. Oh ja. Technologie, Kommunikation, die Art und Weise, wie man Technologie zur Kommunikation einsetzt, hat sich sicherlich großartig verändert. Mhm. Das Mitarbeiterengagement, ja, da sind wir immer noch weg von den ganzen Zahlenthemen, die unser Haus so betreffen, aber das sind sicherlich Punkte, die Sie sehr, sehr viel stärker wahrnehmen. Mhm. Aber dann hin zu Innovationsmanagement, Innovationsförderung, das sind, glaube ich, auch Themen, die vor 30 Jahren nicht unwichtig waren, aber die man über verschiedene Arbeitsmethoden, Stichwort agile Projektmanagement, Steuerung, vielleicht heute anders angeht. Mhm. In der Zahlenwelt hat sich die Unternehmenskultur wenig geändert. Ja, eine Bilanz ist eine Bilanz, eine Gewinn- und Verlustrechnung ist eine Gewinn- und Verlustrechnung. Da gibt es Technologie, die das jetzt Ganze vielleicht noch ein bisschen schneller begleitet oder anders aufarbeitet. Aber ich glaube, die wesentlichen Unterschiede sind eher auf der emotionalen und auf der Organisationsstruktur-Ebene. Ja. Und ja. Aber das war jetzt die künstliche Intelligenz. Wie nehmen Sie die Unterschiede?
Ja, danke schön. Ich möchte zuvor noch mal kurz drauf eingehen, wie ich Stückmann kennengelernt habe. 2007, 2006 war das. Und ich hatte bis dahin immer in der Industrie, für die Industrie Bücher geschrieben und hatte großen Respekt vor dem Job, den ich jetzt hier bei Ihnen annehme. Da habe ich mir wirklich viele Gedanken gemacht, weil ich mir überlegt habe, hier gibt es keine Produktion. Aber was kann ich hier an Emotionen wahrnehmen? Denn das ist ja mein Schwerpunkt, dass ich in Unternehmen gehe und Stimmungsbilder aufnehme. Und dann dachte ich, hier alles Zahlen. Und mein erstes Interview war, in meinem ersten Interview fiel der Titel des Buches, nämlich Bilanzroman, dass mir hier jemand sagte, für uns ist eine Bilanz wie ein Roman. Und dazu möchte ich, Achtung, Werbeblock jetzt für Stückmann, möchte ich ein Zitat lesen, weil das gut überleiten kann zu diesen Beobachtungen. Da hat ein Mitarbeiter im Interview zu mir gesagt, das lese ich jetzt hier aus dem Buch vor. Hinter jeder Zahl steckt für uns ein Gedanke. In jeder Zahlenwelt steckt ein Lebenswerk, das wir bei Stückmann entdecken und mitgestalten. Die Zahl ist wie ein Stempel auf einem Buch, in dem sich Welten auftun, wenn man es aufschlägt. Und als ich, das war gleich zu Anfang meiner Gespräche, meiner Interviews, die ich hier geführt habe, da war mir gar nicht mehr bang. Mhm. Da habe ich gedacht, das wird schon hier bei Dr. Stückmann und Partner, wenn das war nicht meine Führungskraft, das war ein Sachbearbeiter, der dieses Zitat brachte, dass ich gedacht habe, wenn das so, wenn die Bilanzen und Unternehmen wie Lebenswerke und wie Bücher, die man ausschlägt, sehen, dann werden die mir schon auch was Emotionales erzählen können.
Also man kann mit Zahlen viel Emotionalität verbinden, nicht nur Angst und Schrecken oder Freude und himmelhoch jauchzen, sondern das ist tatsächlich. Und es zeigt mir, dass wir da vielleicht auch wieder mal ein bisschen in unserer Kommunikation nach außen noch mal in den alten Sachen recherchieren sollten, weil das ist nach wie vor unser Selbstverständnis. Ja, wir beschäftigen uns mit Menschen und mit Familienunternehmen, mit Individuen, die Lebenswege haben, und die sind mit Zahlen verbunden, und man kann Lebenswege und Zahlen miteinander verbinden, und dann kommt auch eine emotionale Verknüpfung zustande.
Ja.
Das ist schon so. Und
schön, dass du es auch noch 18 Jahren
Ja.
So, jetzt kommen wir zu den Beobachtungen. Also ich möchte über drei Phänomene sprechen, die ich in Familienunternehmen wahrnehme oder beobachte. Der erste Punkt ist, wir sitzen hier in einer ehemaligen Bibliothek, haben Sie mir erzählt, jetzt die Lounge. Und dass es keine Bibliothek mehr ist, das hat damit zu tun, dass im Grunde das ganze Wissensmanagement digital verwaltet wird, abgerufen wird. So hatten Sie es mir bei unserer Vorbesprechung erklärt.
Genau. Die Technologie hat Einzug genommen im Wissensmanagement. Ja. In meiner beruflichen Laufbahn von auch nahezu 30 Jahren, anfangs schon der Versuch, das Wissen irgendwo abzubilden und abrufbar zu machen. Und da ist man mittlerweile. Und der nächste Schritt sind jetzt die ersten Versuche der KI, dass eben auch noch eine technische Unterstützung in der Zusammenstellung des Wissens dann erfolgt.
Ja.
Und deswegen Aufgabe der physischen Bibliothek hin zu einer virtuellen Welt, in der die Mitarbeiter und wir alle dann entsprechend uns begeben.
Genau, und das ist so die erste Beobachtung. Es verschwindet immer mehr physische Präsenz. Das sind ja nicht nur die Bücher, sondern bis hin zum Menschen, der im Homeoffice arbeitet. Also das ist jetzt nichts Negatives gegen das Homeoffice. Im Gegenteil, ich denke, das ist seit Corona auch eine ganz gute und applikable Geschichte. Aber diese physische Präsenz verschwindet immer mehr. Und das, was uns das Warum im Unternehmen zeigt, also was ich eben zitiert habe aus dem Bilanzroman, das wird immer schwerer, sich darauf zu beziehen. Es verschwinden immer mehr, sozusagen, wir verlieren immer mehr unsere Bezüge und unsere Bezugspunkte. In dem Moment, wo wir nicht mehr körperlich anwesend sind, keine Bücher mehr in den Händen halten. Und das ist, sehe ich als eine ganz, ganz große Herausforderung, gerade für die Unternehmenskultur, weil das natürlich sehr stark die Kultur verändert. Und meine Aufgabe besteht unter anderem darin, immer wieder diesen Gesamtblick zu schaffen auf das gesamte Unternehmen. Ich komme gleich auch noch auf ganz praktische Anwendungen, dass immer wieder klar wird, wo kommen wir her, wo stehen wir gerade und wo wollen wir hin. Unternehmenskultur ist ja sowohl ein Anker, wo man sich im Unternehmen verankern kann mit seinen Werten, und gleichzeitig ist Unternehmenskultur ein Wegweiser, der in die Zukunft zeigt, indem wir gucken, wo kommen wir her, uns verorten, wo stehen wir heute und was kann unser Weg in die Zukunft sein. Und damit hat Unternehmenskultur ein Riesenpotenzial, wenn man es versteht, nicht nur sozusagen nach dem Motto zu gehen, am Ende des Tages zählt noch, was morgen sein wird, was sehr verständlich ist, aber sondern immer diesen gesamten Bezug der Unternehmensentwicklung herstellt. Im Zuge des großen Anspruchs an Weiterbildung errichten ja viele Unternehmen, also als praktisches Beispiel, einen Campus. Das ist eine ganz tolle Entwicklung, finde ich, gerade auch um junge Leute zusammenzubringen und da nochmal ganz neue Formen der Kommunikation zu schaffen. An dem Campus kann ich das gut deutlich machen. Da ist es natürlich auch wichtig zu zeigen, was steckt dahinter? Was ist eigentlich unsere Intention? Was wollen wir damit? Weshalb haben wir den Campus so gebaut, wie wir ihn vielleicht bei der Einweihung sehen? Das ist ein gutes Beispiel, um immer wieder Hintergründe und Bedeutung, auch Motivation von Familienunternehmerinnen und Familienunternehmern zu zeigen. Weshalb investieren wir da rein? Welche Erwartungen und Wünsche verbinden wir auch damit an diese Dinge, die wir tun?
Wenn ich da mal ganz kurz, was eine Sache, die mich wirklich auch schon länger beschäftigt. Wir kommen ja in Unternehmen häufig schon zu einem Zeitpunkt, wo eine gewisse Wegstrecke hinter dem Unternehmen liegt, weil wir sagen, wir haben auch Startups, aber im Grundsatz ist ja unser Zielklientel dasjenige, das schon eine Struktur hat aufgebaut ist, wo der Wirtschaftsprüfer reinkommt oder eine Gestaltungsberatung. So. Teilweise haben wir die aber auch schon lange im Unternehmen, also in unserer Betreuung, und dann kommt ein neuer Kollege rein oder lernt das Unternehmen das erste Mal kennen. Da ist die Unternehmenskultur schon da. Mhm. Die hat sich schon entwickelt. Mhm. Aber wie entsteht sie? Wer beeinflusst sie am Anfang? Wo sind diese Anker, die dann da geschlagen werden? Und wo kann man vielleicht auch falsch abbiegen auf Wegen? Und schafft eine Unternehmenskultur, die eben dann nicht Wachstum befördert, sondern das Scheitern befördert. Gibt's da Muster? Gibt's da quasi so Dinge, die man am Anfang festlegt oder nicht festlegt, bewusst oder unbewusst, die eine Unternehmenskultur beeinflussen? Oder ist es eher die Unternehmerpersönlichkeit, die unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Kulturen?
Es ist natürlich beides. Die Menschen stehen ja für eine Kultur und richten sich im besten Fall auch nach den Werten, die das Unternehmen prägen. Zu Ihrer ersten Frage, wo kommt die Unternehmenskultur überhaupt her? Das ist eine richtig, richtig gute Frage, die wir zu wenig stellen. Die fängt mit der Gründung an. Und deshalb können Startups zum Beispiel, also man muss nicht 100 Jahre alt werden, um zu gucken, um die Unternehmenskultur zu beschreiben. Die fängt da an, wo jemand eine Idee hat, eine Notwendigkeit sieht. Häufig ist es ja dieses unabhängig zu sein. Ich will was ganz Eigenes machen, ich will was Eigenes entwickeln, mein eigener Chef sein, meine eigene Chefin sein. Und in dem Moment wird geprägt, wie das Unternehmen im Grunde auf die Schiene gesetzt wird. Mit diesen Vorstellungen, die eine oder manchmal sind es ja auch mehrere Personen mit dieser Gründung haben. Also wenn ich mal ein Beispiel sage, mir hat mal ein Unternehmer erzählt, dass er in einer Werkstatt als junger Ingenieur in der elterlichen Werkstatt überhaupt nicht weiterkam, weil da eine große Maschine stand. Und das hat ihm irgendwann, er hat dann dafür gesorgt, dass diese Maschine an die Seite gerückt wurde. Es war aber sehr, sehr schnell klar, dass es gar nicht an dieser Maschine lag, sondern dass er auch so nicht mit in diesem elterlichen Unternehmen das umsetzen könnte. Und aus dieser Erkenntnis heraus hat er ein Unternehmen gegründet und hat dann die Prämisse im Grunde gehabt, Gestaltungsspielräume, nicht nur für sich selber, sondern auch für die Mitarbeitenden zu schaffen. Mhm. Und das hat das Unternehmen enorm geprägt.
Also Symbolik, Persönlichkeit.
Ja.
Gibt's regionale Symbolik Unterschiede? Gibt's regionale Unterschiede? Also gibt's Unterschiede in der Unternehmenskultur in Bayern, in Schleswig-Holstein, im Saarland, in Thüringen oder?
Ja, wobei ich meine, es ist eher der Umgang miteinander. Ich habe im letzten Jahr, ist ein Buch fertig geworden aus einem Unternehmen in München, die LHI. Und da war es natürlich schon, wenn ich nach Bayern kam, war da eine ganz andere Stimmung auch in dem Unternehmen. Und ich habe das auch genossen. Ich finde es dann auch schön, wenn man jetzt mal in Düsseldorf, in Rheinland oder in München ist und da so etwas wahrnimmt. Aber ich sag mal, die grundsätzlichen Themen, die sind überall gleich. Die sind überall gleich. Wie arbeiten wir miteinander zusammen? Wie sind unsere Vertrauensverhältnisse? Wie wird kommuniziert durch alle Hierarchieebenen? Mm. Interessiert man sich für den Menschen an der Basis? Sie kennen ja bestimmt als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater die Geschichten, wo der alte Unternehmer noch jeden Morgen durch die Produktion geht, legt die Hand auf die Schulter, schüttelt die Hand und da schmunzeln wir heute drüber.
Ja, ja.
Ich kann nur sehr empfehlen, so etwas auch wieder einzuführen, weil man dadurch, da komme ich gleich auch noch zu den praktischen Beispielen, weil man dadurch natürlich Zeichen setzt und auch eine Haltung zeigt.
Ich finde das nach wie vor richtig und gut. Und ja, auch wir machen das hier vielleicht ein bisschen zu wenig, weil, ne, also man morgens manchmal gar nicht weiß, wer alles im Büro ist, weil durch diese modernen, man kam bei eben drauf, ne, Kommunikationsmittel.
Ja.
Aber in Produktionsunternehmen finde ich das sehr wichtig, dass man den Shopfloor-Bezug nach wie vor kennt und weiß, was die Leute dort auch machen. Und vielfach ist meine Wahrnehmung, dass das Management, was möglicherweise extern hinzugekommen ist, diesen Bezug nicht hat, sich schwerer tut als jemand, der auch weiß, was da tatsächlich noch abgeht.
Ja.
Also das ist schon noch wichtig. Und gerade Familienunternehmen leben eben auch davon, dass sie sichtbar werden, dass die Gesellschafter sichtbar sind, zumindest in Teilen, und dann aber auch sich in allen Unternehmensbereichen zeigen und nicht nur morgens vor dem Haupteingang und dann in die fünfte Etage gehen, sondern eben in allen Bereichen diese Sichtbarkeit dann auch symbolisch durch ihre physische Anwesenheit verdeutlichen.
Und Sie bringen da schon das richtige Stichwort, Symbole. Das kann man gar nicht hoch genug einschätzen in Unternehmen. Also symbolische Handlungen, aber auch Symbole, die Sie haben hier im Eingangsbereich dieses schöne alte Eingangstor und haben auch dazu geschrieben, was es bedeutet. Und das sind Orte, an die man auch mal mit Mitarbeitenden, mit Neuen im Onboarding oder mit Kunden gehen kann und kann eine Geschichte zum Unternehmen erzählen. Weshalb hängt das da? Also was verbinden wir damit? Und in dem Moment, wo wir uns darum kümmern, was wir mit etwas verbinden, stellen wir wieder diese Bezugspunkte her.
Kann man da Fehler machen? Gibt es da Fehler? Also es wird sicherlich kein Fehler sein, aber wenn man auf Industriearchitektur guckt, dann war die ja früher deutlich, jetzt sage ich mal, symbolträchtig, ist wahrscheinlich der falsche Begriff, aber man hat sich mehr Mühe gegeben. Wir gucken hier auf ein Bild der alten Dürrkopp-Werke. Ja, so würde heute keine Fabrik mehr gebaut werden. Aber die Stadt Bielefeld profitiert davon, wenn auch in meinen Augen nicht in dem richtigen Maße, aber sie profitiert davon, dass dieses Industriedenkmal vorhanden ist. Heute bauen wir funktional. Das ist sicherlich kein Fehler, man hat natürlich nicht mehr so eine Identifikationsmöglichkeit, eine Immobilie mit Charakter, die Unternehmenskultur auch prägen könnte. Ja. Also kann man Fehler machen in der Symbolpolitik oder in der?
Man kann mit allem Fehler machen und auch in der Symbolpolitik. Ich möchte noch mal kurz nicht drüber hinweggehen, dass Sie auf dieses Dürrkopp-Bild hier in der Lounge verweisen. Das ist ein super Beispiel, weil damit, Sie haben da nicht irgendwas abgebildet, sondern Ihren Bezug zu Bielefeld.
Ja, also genau, bei allen Bildern, ne? Ich meine, aber der Rest sind Straßen und Brücken.
Bezüge, worüber man sich unterhalten kann. Das können ja auch Gesprächsthemen werden, wie jetzt gerade in diesem Gespräch, dass Sie sagen, Sie kommen auf die Architektur, alte Industriearchitektur. Architektur ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt von Unternehmenskultur. Also meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner sind immer auch Architekten, wenn ich über ein Unternehmen schreibe. Sie haben eben noch einen tollen Begriff genannt, Sichtbarkeit. Die Bücher, die ich über Familienunternehmen schreibe, machen das Familienunternehmen sichtbar und erlebbar. Das muss dann natürlich auch nach innen wirken. Und diese Architektur, die ist heutzutage wirklich sehr, sehr vom Funktionalen geprägt. Und da gibt es wenig Aufhänger, wo man dann sagen kann, okay, warum ist das so entstanden? Nichtsdestotrotz geben sich gerade Familienunternehmen häufig viel Mühe mit ihrer Architektur und auch rüberzubringen, was sie damit verbinden. Sie kommunizieren das nur nicht. Mhm. Also dann findet auf einmal eine Einweihung statt, wie ich eben sagte, und es wird viel zu wenig darüber gesprochen. Was haben wir uns dabei gedacht?
Ist das dann einer der Fehler, den man machen kann, dass ich gar nicht meine Gedanken, also es ist ja in vielen Beziehungen, also zwischen Unternehmen und Mitarbeitenden oder Kunden, Lieferanten, aber auch in Familien, ist natürlich Kommunikation und das eigene Empfinden zu kommunizieren und zu verdeutlichen, ist immer ein Schlüssel für das Verständnis auf der anderen Seite. Und wir reden ja über Kultur und Unternehmen, immer mit, natürlich mit einem gewissen Zweckrichtung, Bindung zu schaffen. Und das ist dann wahrscheinlich einer der Fehler, den ich machen kann, indem ich meine, Gedanken, die ich mit bestimmten Räumen, Handlungen, Symbolpolitik verbinde, gar nicht offen kommuniziere. Nun kann ich aber auch nicht ständig Bücher schreiben, sondern was wäre denn da eine Möglichkeit, wie man diese Art von Gedanken kommunizieren könnte?
Die zweite Beobachtung ist, dass gerade die Babyboomer die Unternehmen verlassen. Und ich höre in dem Zusammenhang häufig den Spruch, da wächst sich was aus. Finde ich ein starkes Bild. Das wird meistens in dem Zusammenhang gebracht, wenn man mit den älteren Mitarbeitern nicht mehr so klarkommt, dass dann gesagt wird, ach, Frau Gitsch, das wächst sich aus. Das ist ganz, ganz schade, weil diese Generation hat ja die Identität eines Unternehmens geprägt.
Wird das benutzt, um zu sagen, da kommt was Neues und das Alte wächst sich raus im Sinne von, dann ist das Gott sei Dank weg? Oder, ja. Oder im Sinne von, uiuiui, da wächst sich was raus, was eigentlich Wurzeln hat, die wir pflegen müssen, damit da wieder Blumen rauskommen?
Also das wächst sich aus, wird meistens in der ersten Bedeutung genannt. Mhm. Aber diese Sorge, die Sie jetzt im zweiten Punkt angesprochen haben, die ist auch da. Das ist ein tolles Bild mit den Blumen und mit den Wurzeln. Also besser könnte ich das gar nicht machen. Man sollte die Menschen miteinander, die verschiedenen Generationen miteinander ins Gespräch bringen. Und auch da geht es wieder darum, weshalb arbeiten, weshalb gibt es diese verschiedenen Arbeitshaltungen? Was hat die Generation geprägt? Und da habe ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht, wenn man da im Grunde Tandems bildet in Unternehmen und schaut, wie können die sich drüber austauschen? Was diese Generation der Babyboomer hat ja sich noch sehr mit Unternehmen identifiziert, im Sinne von Sachen mit aufgebaut. Und da gibt es häufig starke Kränkungen, wenn dann im Grunde eine junge Generation kommt. Also ich mache jetzt mal bewusst nicht Generation Z oder so, sondern sage einfach jüngere Menschen. Man soll ja auch die Generation nicht wieder stigmatisieren. Und kommen und das nicht wahrnehmen wollen oder auch gar kein Interesse daran haben. Das Interesse am Menschen ist so entscheidend in Unternehmen. Egal, ob das jetzt eine Produktion ist, ein Industrieunternehmen oder hier eine Gedankenschmiede wie Dr. Stückmann und Partner. Und dieses Interesse füreinander aufzubringen, das ist etwas, was ich fördere in Unternehmen. Erstmal, indem ich mich selber dafür interessiere, rumgehe, diese Gespräche führe und dann versuche, Neugier zu wecken, das Interesse an den Menschen untereinander und was die Generationen da voneinander lernen können, das ist enorm. Und da liegt ein großes Potenzial brach. Mhm. Und natürlich ist es so, dass häufig Hemmschuhe da sind. Das haben wir immer so gemacht. Oder das ist historisch bedingt. Oder was da immer auch gesagt wird und wo manchmal jüngere Menschen wirklich und jüngere Mitarbeitende wahnsinnig werden könnten.
Ja, ich wollte gerade sagen, das hat ja zwei Seiten. Das eine ist, die Erfahrung zu nutzen, ohne gleichzeitig den Drang nach vorne zu streben, zu bremsen.
Ja.
Und meine Wahrnehmung ist manchmal, dass eben dieses Bremsen überhand nimmt, weil die Entscheider sind die bremsen können. Ja. Und der Entscheider müsste dann in der Lage sein, ja, zu fördern. Aber es sägt ja an seiner eigenen Position, Machtposition. Und das ist sicherlich je nach Machtstruktur und Rollen, die dann da sind, kann ja durchaus sein, ältere Mitarbeiter, jüngere Eigentümer, weil ne, Generationswechsel in der Eigentümerschaft geht schneller als in dem Unternehmen oder andersrum.
Ja, auch
das. Und das ist auch meine Beobachtung, das ist eine Riesenherausforderung, das in der Unternehmenskultur, und jetzt schlagen wir den Bogen dahin, so zu kanalisieren und so zu befördern, dass es befruchtend ist und nicht hemmend ist. Weil ich kann natürlich, aus meiner Wahrnehmung auch eine alte oder eine gute Unternehmenskultur so kultivieren, dass sie zu einer verstaubten Unternehmenskultur wird. Und dann heißt es ja, früher war alles besser. Aber es hilft nicht mehr der Unternehmung, sondern bleiben wir bei unserem Blumen- und Wurzelbild, die stirbt langsam, weil sie eben nicht mehr genug Nährstoffe und Wasser kriegt, um weiterzuwachsen. Genau.
Ja. Das ist was Sie da jetzt beschrieben haben, ist ein enormer Balanceakt, der aber gelingen kann, wenn man mit den Menschen im Gespräch bleibt. Und nicht nur über Video, sondern wirklich auch unter physischer Präsenz.
Ja, ja.
Und auch gezielte Konzepte entwickelt, wie kann man das schaffen?
Ist das dann auch Teil der Unternehmensstrategie? Also weil, da, ne, weil wir beschäftigen uns ja auch viel mit strategischen Fragen, wie Unternehmen sich ausrichten. Und je länger ich jetzt drüber nachdenke, wüsste ich jetzt gar nicht, wo sowas in Unternehmensstrategien, die ja Produktkunden, marktorientiert sind, wo sowas im Moment schon richtig Platz hat. Also da gilt es vielleicht auch mal drüber nachzudenken, einen strategischen Prozess aufzuziehen, der genau dieses Phänomen des Rauswachsens der Babyboomer in irgendeiner Art und Weise aufgreift.
Ja.
Das ist mal ein interessanter Gedanke. Also
das ist genau das, was ich auch beobachte und was womit man in Unternehmen wirklich ein großes Potenzial verschenkt, dass es nicht dass es viel zu wenig an die Strategie angebunden wird. Und gerade wo wir anfänglich drüber gesprochen haben, dass immer mehr das physisch Wahrnehmbare sozusagen verschwindet, bräuchte man ganz, ganz dringend, dass die Unternehmenskultur auch ein Protagonist sozusagen in der Unternehmensstrategie ist.
Ja.
Und es wird immer gesagt, ja, ist ganz wichtig, ist ganz wichtig. Es wird heute mehr gesagt als früher. Und dazu komme ich jetzt noch zu dem dritten und letzten Punkt. Es wird als wichtig erachtet, um Fach- und Führungskräfte zu gewinnen und zu binden, weshalb die ganze Kommunikation nach außen sich enorm verändert. Also sehr traditionelle Familienunternehmen hier auch in Ostwestfalen haben seit einigen Jahren eine ganz, ganz andere Außenkommunikation, die belebend ist, die persönlich ist, emotional. Da trägt Social Media zu bei, wo dann ein Inhaber selber zur Tat greift und dann wird das halt gezeigt und Haltungen werden auch vermittelt. Das ist, da passiert ganz viel. Es muss nur auch drin sein, was draufsteht. Und da nehme ich natürlich wahr, dass das, was man als wichtig erkannt hat, was nach außen kommuniziert werden muss, das muss auch nach innen wirklich durchdekliniert werden. Und da sind wir wieder bei diesem, im Grunde bei den Punkten, über die wir eben gesprochen haben, diesen Balanceakt zu schaffen zwischen Bewahren und Erneuerung. Und das aber auch konzeptionell aufzusetzen, nicht zu sagen, jetzt machen wir mal hier punktuell, da hilft auch nicht ein Buch zu schreiben, sondern da muss man wirklich gucken, wie kann man das in das Kommunikationskonzept einbinden. Und ich denke da gerade, dass ja einige große Unternehmen auch hier gerade in der Region Unternehmensberatungen im Haus haben und einen enormen Paradigmenwechsel vollziehen müssen, wo große Irritationen in Unternehmen durch diesen Paradigmenwechsel, durch Sparmaßnahmen, Restrukturierung stattfinden. Und da macht sich eine derartige Verunsicherung breit. Und da dürfen nicht nur Fakten kommuniziert werden, das ist notwendig. Also Fakten, was haben wir vor? Wie sehen Sozialpläne aus? Die Fakten sind notwendig, aber nicht hinreichend.
Wie gefährlich ist da Zeitgeist, beziehungsweise wie notwendig ist Zeitgeist? Ich nehme das ja auch wahr. Und wir bei Stückmann versuchen natürlich auch, die Kommunikationskanäle zu bespielen. Ja, dieser Podcast ist ja eins davon, die dem Zeitgeist entsprechen. Mhm. Immer mit dem Versuch zu sagen, was ist nachhaltig? Wo, also nachhaltig im Sinne von ständig, ja, in der Innen- wie Außenkommunikation das zusammenzubringen, da eine Linie reinzubringen. Aber wie gefährlich ist Zeitgeist, beziehungsweise wie notwendig ist Zeitgeist in eine solche Sache einzubauen, der ja schnelllebig ist. Der kann sich ja morgen wieder ändern. Wir waren auf Facebook, dann sind wir jetzt auf LinkedIn, auf Instagram, es gibt TikTok, das wird sich in den nächsten 3 Jahren wieder ändern. Wenn ich immer auf diese Pferde springe, dann muss ich ja auch in der Lage sein, wieder runterzuspringen. Beziehungsweise ich muss, sind wir wieder bei der Kommunikation nach innen, warum bin ich da? Was will ich damit machen? Welche Zielgruppen spreche ich damit an? Also ich bin unsicher, ich glaube, Zeitgeist ist notwendig, aber er hat auch eine Gefahr. Wie sehen Sie das? Wie nehmen Sie es wahr?
Das sehe ich genauso, Herr Engel. Wir müssen den Zeitgeist zur Kenntnis nehmen und müssen ihn prüfen. Was ist für unser Unternehmen sozusagen passend? Und deshalb müssen Unternehmen wissen, was sie für eine Haltung haben und über ihre Werte sozusagen sich die immer wieder bewusst machen. Und dann kann man entscheiden, was wollen wir bespielen und von was lassen wir vielleicht auch lieber die Finger. Ich glaube, dieses, das hat wieder was mit der Identität zu tun. Wer sind wir und für was stehen wir? Und dann zu überlegen, was können wir auch Substanzielles beitragen? Also, dass man nicht nur sagt, wir sind da präsent, sondern haben wir überhaupt was zu sagen zu bestimmten Themen oder auch auf bestimmten Kanälen? Und wenn man das prüft, das ist ein herausfordernder Prozess. Das muss man stetig sozusagen mitlaufen lassen. Da ist es, was passt zu unserer Unternehmenskultur? Sonst kann da was ganz Schräges bei rauskommen.
Ja.
Da ist man nicht mehr glaubwürdig.
Ja, also das muss zum Produkt passen, das muss zu den Menschen passen, das muss damit zur Kultur passen. Mhm. Und dann ist es, wie Sie sagen, wenn ich einfach nur dem Zeitgeist hinterherlaufe, werde ich, glaube ich, nicht mehr glaubwürdig. Bringt mich so ein bisschen jetzt zum Schluss kommen. Wir können, glaube ich, sehr, sehr lange über dieses Thema, also das ist ein weites Feld, aber ein bisschen vielleicht, um den Bogen dann auch zu spannen. Wir haben angefangen, oder meine ersten Fragen waren in Richtung, wie entsteht Unternehmenskultur? Wer sind die Ausschlaggebenden? Sie hatten drei wichtige Aspekte reingebracht, die den Prozess begleiten, die sich da jetzt auch in der Veränderung zeigen. Wann stirbt eine Unternehmenskultur? Wann kann ich vielleicht feststellen, dass hier was kaputt geht, was ich bewahren möchte oder wo ich eingreifen muss, um das in einen Erneuerungsprozess zu bringen? Kann man sowas spüren, wenn ich Mandanten besuche und ich mache leidenschaftlich gern Produktionsunternehmen oder Unternehmen, die Waren bewegen, wo man wirklich was sieht? Anfangs meiner Karriere habe ich auch mal Versicherungen gemacht, das war irgendwie schon sehr zahlenorientiert, da musste man immer sich mit Gedanken machen, was hängt denn dahinter und was so. Und wenn ich aber durch eine Produktion gehe und sehe, da werden Küchenmöbel gebaut, dann habe ich da Spaß dran. Da spürt man Unternehmenskultur. Das kann man riechen, schmecken, irgendwie erleben. Deswegen glaube ich auch, und Sie haben da eine viel größere emotionale Antenne als ich wahrscheinlich, dass man spürt, dass das kaputt geht, dass irgendwo was bricht. Was sind Anzeichen dafür und wie sollte man als Unternehmen damit umgehen, wenn man sowas spürt?
Also eine Unternehmenskultur, auf Ihre erste Frage hin, die stirbt, wenn es das Unternehmen nicht mehr gibt. Weil eine Kultur hat jedes Unternehmen. Es kann eine ganz unterentwickelte Kultur sein oder auch eine Kultur, wo man sagt, da möchte ich lieber nicht arbeiten. Aber eine Unternehmenskultur hat jedes Unternehmen. Kommt nur darauf an, wie kultiviert sie ist, um das mal so zu sagen.
Es gibt ja Hochkulturen und es gibt Subkulturen.
Und es gibt ja auch meistens in Unternehmen mehrere Kulturen. Da macht man uns ja auch nichts vor. Der Vertrieb hat seine und die Produktion hat ihre. Aber dann gibt es im besten Fall so eine Dachkultur. Ich merke, dass in Unternehmen, wenn da etwas, ich sag mal, im Argen liegt, an den Blicken der Menschen. Also gerade ich besichtige viele Produktionen. Und wenn da kein offener Blick da ist, wenn Mitarbeitende eher sich verdrücken, wenn man reinkommt mit dem Unternehmer, der Unternehmerin oder mit dem Betriebsleiter. Das sind Stimmungsbilder, darauf bin ich natürlich seit fast 25 Jahren geeicht, dass ich spüre, meine Antennen ausfahre und bestimmte Parameter, wo ich das auch einordnen kann und denke, da macht sich Unsicherheit auf den Gesichtern breit. Da wird eher weggeguckt, als dass man kommt und sagt, neugierig, ach, wer sind Sie denn, bevor mich schon mein Leiter oder meine Begleiterin vorgestellt haben. Und auch angefangen wird zu erzählen, ja, ich bin schon so und so lange hier und sehr, sehr frei kommuniziert wird. Das ist zum Beispiel ein Aspekt. Ein anderer Aspekt ist, wenn ich merke, dass die Entfernung zwischen Management und Basis enorm groß ist. Es gibt ja tatsächlich auch Führungskräfte, die verschanzen sich in ihren Rollen.
Ja, das ist das, was ich eben sagte, ne? Kommt morgens rein, fährt hoch und...
Das bekomme ich sehr schnell mit und ich denke gerade in kritischen Situationen, wenn man Restrukturierungsprozesse hat, ich kann das absolut verstehen, dass man sich nicht gerne blicken lässt. Dass man dann sagt, ah, ich habe so viel und ne, dass ich gehe jetzt nicht mal da in die Produktion und lass mich da blicken und zeige meine Haltung und stelle mich auch den Fragen und Unsicherheiten. Das ist menschlich absolut verständlich. Es ist aber grundverkehrt. Also gerade dann muss man wirklich rausgehen und das ist auch das, was ich als dringendes Handlungsempfehlung gebe. Nicht nur bei Restrukturierungsprozessen oder allen herausfordernden Situationen sagen, wir kommunizieren nur die Fakten und damit ist alles getan, sondern immer wieder zu sagen, wir haben, stellen Sie sich mal vor, es würde im Intranet, würde von den Führungskräften oder sogar von der Geschäftsführung kommuniziert, wir haben mitbekommen, dass in dem und dem Bereich große Unsicherheit herrscht. Da wollen wir Folgendes zu sagen. Und das würde laufend passieren in solchen Prozessen, dass Führungskräfte gesehen werden am Ort des Geschehens, dass sie sich anfassbar machen und zeigen, und dass es dann wieder ins ganze Unternehmen kommuniziert wird. Also dass man im Grunde eine Kommunikationsstrategie hat, die genau mit den Fragen der Belegschaft umgeht. Und da liegen große Chancen, aber auch große Gefahren, das zu unterlassen.
Jetzt muss ich nochmal zu den Symbolen dann zurückkommen, weil das eröffnet ja dann gleich die Frage, wie mache ich das denn am besten? Früher hatte man das schwarze Brett, den Aushang, da gingen morgens die Leute dran vorbei. Wirkt. Jetzt bin ich in der digitalen Welt. Ich kenne Unternehmen da, insbesondere aus dem asiatischen Bereich, da werden teilweise die Kalender der Führungskräfte öffentlich gemacht, damit man sieht, wo ist denn der heute? Ja, das können aber nur die dran, natürlich, die auch einen Bildschirmzugang haben. Man schafft damit eine Teil-, Zweiklassengesellschaft. Intranet ist auch sowas. Ja, also ich habe als Student bei Oetker Puddingpulver verpackt. Das wird heute anders laufen, aber da war natürlich kein Bildschirm, da war kein Computerzugang. Die Mitarbeiter hatten keine E-Mail-Adresse. Ich muss ja irgendwie die auch erreichen. Da ist natürlich das schwarze Brett das Entscheidende gewesen. Welche Symbolpolitik, Symbole, welche nutze ich da idealerweise?
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil natürlich durchs Homeoffice in der Verwaltung dieses Stichwort Zweiklassengesellschaft, das ist natürlich noch sehr verstärkt. Und man kann natürlich in der Produktion das schwarze Brett auch digitalisieren. Also ich sag mal so, man muss ja nicht die ganz alten Instrumente auch immer weiterführen. Manchmal, das kommt aufs Unternehmen drauf an, auch wie groß es ist, ist das durchaus sinnvoll, dass man sagt, wir können auch das Alte sozusagen als Symbole weiter benutzen. Das kommt immer sehr auf das Unternehmen drauf an. Oder dass man eben auch in der Produktion Bildschirme hat, aber nicht nur auf diesem Bildschirm im Grunde zeigt, Thema Qualität. Es wird ja gerne in der Produktion auf Bildschirmen gezeigt, sind Fehler aufgetaucht.
Genau.
Das ist auch super, das ist auch wirklich sinnvoll. Aber da müssen auch andere Themen bespielt werden, über die ich eben gesprochen habe. Und da sich so, und das Wichtige ist, und ich hoffe so ein bisschen, dass unser Podcast dazu beiträgt, dass dafür ein Bewusstsein mehr entsteht. Das ist, Unternehmen sind per se, und das ist meine Aufgabe, ich sage mal, ich bin ja von Haus aus Literaturwissenschaftlerin und bin mit den Unternehmen sozusagen auch in dieses Berufsfeld Unternehmenskultur gewachsen. Und Unternehmen sind per se sehr fragmentiert. Da ist die Abteilung, da ist die Abteilung. Da hat leider auch das ganze agile Arbeiten nicht ganz grundsätzlich was dran verändert, muss ich mal kritisch anmerken. Und ich befürchte, dass sich dieser Fragmentierungsprozess noch weiter fortsetzt, weil eben die Herausforderungen immer größer werden gerade. Also Unternehmerinnen und Unternehmer sagen, wir wissen manchmal gar nicht, ne, ist es jetzt, sind es die Energiepreise, ist es der Krieg in der Ukraine, ist es Trump, wir müssen uns um ganz, ganz viel gerade kümmern. In den Firmen, in den Unternehmen braucht es auch einen Kümmerer. Und das kann nicht immer sozusagen, muss nicht immer die Führungskraft sein, aber das wäre eine Überlegung zum Beispiel. Gibt es einen Kümmerer, der rumgeht, der Stimmungsbilder aufnimmt, ja, und der auch überlegt, welche Symbole können wir schaffen? Weil das finde ich so entscheidend. Wo kann man etwas hinstellen, was etwas repräsentiert, was Sicherheit gibt, was Menschen auch einen Anker gibt in diesen Zeiten?
Das finde ich ein wunderbares Schlusswort, weil dann sind wir wieder bei den Bildern des Anfangs, der Wandel, der Anker, der die Sicherheit gibt, bis hin zu einer strategischen Notwendigkeit, sich auch mit Unternehmenskultur im Wandel zu beschäftigen und nicht nur zu sagen, wir haben doch ein gutes Betriebsklima. Mhm. Frau Dr. Kitsch, ganz, ganz herzlichen Dank für die Zeit, für diesen interessanten Gedankenaustausch. Wir hätten es noch ewig weiterführen können, glaube ich, weil sie sehr, sehr viel Erfahrung reinbringen und es immer spannend ist, da tiefer und tiefer in die Facetten dieses spannenden Themas da zu gehen. Vielen Dank für die Zeit. Ich hoffe, die Hörer haben genauso viel Spaß wie wir beide an der Unterhaltung, an dem Hören dieses Podcasts. Und ich freue mich auf den weiteren Austausch bei unseren nächsten Begegnungen. Dankeschön.
Danke, Herr Engel. Es war mir ein Vergnügen.